was aus uns herauspurzelt, das sieht man. Und das ist der Einstieg in unsere Predigt heute. Wow, das war ja eine gute Überleitung, Völke. Nämlich, wir wollen heute in Kolosser 3 in die Verse 1 bis 17 schauen. Wir sind ja gerade in so einer Predigtreihe, wo wir hinschauen möchten. Also wir nennen es mit dem Kopf im Himmel, mit den Füßen auf dem Boden und mit dem Herz und den Händen bei den Menschen. Und wir stehen gerade mit den Füßen auf dem Boden. Ist das richtig, Tobi? Sind wir schon mit dem Herz bei den Menschen? Wow. Da sind wir schon mit dem Herz bei den Menschen. Aber es passt irgendwie trotzdem alles zusammen. Und zwar, die neue Genfer Übersetzung gibt diesem Kapitel eine Überschrift. Das neue Leben. Ein Leben mit dem auferstandenen Christus. Und da schreibt Paulus an die Christen, an die Kolosser: Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen, doch wenn Christus euer Leben, wow, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Bleiben wir erstmal ganz kurz in diesem Abschnitt. Ich finde etwas daran nämlich sehr merkwürdig, also merkwürdig im Sinne von Obacht, einmal aufmerken. Ich persönlich bin so aufgewachsen, ich kannte diese Bibelstelle schon als Kind und bin eben so geprägt worden, dass meine Gedanken immer irgendwie im Himmel waren. In dem Sinne von, alles, was hier auf der Erde geschieht, ist völlig egal, völlig nichtig. Erst der Himmel ist das Wichtige. Sprich, halt die Füße still, sei schön artig und hoff drauf, dass du in den Himmel kommst. Also ein sehr jenseitszentriertes Leben. Mit diesem Gedanken, Christus kommt wieder, hab acht kleine Völke, sei schön brav. Was ich sehr merkwürdig dabei finde, ist, dass Paulus schreibt, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid. Dass nicht auferweckt werdet, also sondern ihr seid schon mit ihm auferweckt worden. Ihr lebt schon jetzt in einer neuen Realität. Und darauf wird er später nochmal eingehen. Und deshalb sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Und Christus sagt ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht ein irdisches Reich. Es geht nicht darum, sich hier irgendwie auszubreiten, Ellbogen raus, Flagge in den Boden und zu sagen, hier, jetzt dem Jesus. Sondern sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dennoch spricht Jesus von, mit dem Reich Gottes ist es wie. Jesus spricht davon, und das sehen wir in den Evangelien, zieht sich das durch wie ein roter Faden. Ganz besonders deutlich wird es aber im Johannesevangelium. Da spricht nämlich Jesus davon, dass sein Reich, das nicht von dieser Welt ist, durchaus Einfluss hat auf diese Welt. Nämlich da, wo Christus ist, bricht die Herrlichkeit Gottes herein in diese Welt. Sein Reich ist ja in ihm verkörpert und dort, wo er ist, ist das Reich Gottes. Wenn wir also ausgerichtet sein sollen, nicht auf alles, was irdisch ist, sondern auf das Himmlische, auf das Übernatürliche, nenne ich es mal, dann geht es nicht darum, sich zurückzulehnen, Däumchen zu drehen und zu sagen, hoffentlich kommt der Herr bald, weil ist ja auch doof hier, sondern es geht darum zu sagen, was sind denn die Prinzipien des Reiches Gottes und wie sollen die in meinem Leben durchbrechen, sichtbar werden, erkennbar werden, greifbar werden. Ich beschäftige mich also nicht so sehr mit dem, was jetzt irdisch wichtig ist. Natürlich gibt es da manches. Wenn du deine Miete nicht bezahlst, ist blöd. Das sind so Sachen, die halten uns im Irdischen schon beschäftigt. Aber es ist nicht unser Hauptfokus. Unser Hauptfokus ist nicht, wie werde ich hier besonders schnell reich? Wie kann ich besonders gut aussehen? Wie kann ich mich besonders gut darstellen? Wie viele Follower habe ich auf TikTok, Instagram oder was es sonst noch so gibt? Nicht das ist das, was mich beschäftigt, sondern vielmehr möchte Paulus, dass wir mit den Prinzipien des Reiches Gottes beschäftigt sind, weil die nämlich Auswirkungen auf uns haben. Also das war dann Paulus' Einleitung. Und dann geht Paulus nämlich weiter. Es geht darum, wie lebe ich jetzt als jemand, der mit Jesus bereits auferstanden ist? Und dann sagt er, dat lass sein. Paulus kommt erstmal wie so ein guter Coach. Ne, wie wenn man Kritik bringt. Dann bringt man erstmal die Negativkritik, weil man endet mit dem Positiven. Hat doch Paulus gut gemacht. Er sagt erstmal, Folgendes soll bei euch keinen Platz mehr haben. Und Paulus ist recht drastisch. Er hat sehr bildhaft gesprochen. Paulus schreibt, tötet daher, ihr sollt es töten, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. An dieser Stelle, wenn Paulus Aufzählungen macht, dann ist das eine rhetorische Form. Das heißt nicht, dass das ausschließlich nur diese Sachen sind, die wir sein lassen sollen, sondern es sind beispielhafte Aufzählungen dessen, was Teil des irdischen Lebens ist. Paulus sagt an dieser Stelle nicht, ihr müsst jetzt alle enthaltsam leben. Er sagt nicht, Sexualität ist schlecht, sondern er spricht hier von sexueller Unmoral. Sprich, wenn ich es positiv formuliere, achte darauf, wie du deine Sexualität lebst. Es geht um deinen Körper. Und noch viel mehr, Sexualität ist nicht nur Körper. Sexualität hat auch immer was mit Intimität zu tun. Sexualität hat Auswirkungen auf deinen Körper, es hat Auswirkungen auf deine Seele und es hat letztendlich auch ein bisschen Auswirkungen auf deinen Geist. Das mal als Ausführung. Böses Verlangen, Habgier. Und bei Habgier führt er noch aus, Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Und damit zeigt er, wenn wir habgierig sind, wenn wir haben wollen und das unser Fokus ist, dann dienen wir nicht Gott, sondern wir dienen etwas Totem. Dann ist unser Fokus nicht beim Reich Gottes, sondern unser Fokus ist im Hier und Jetzt verankert und das kann alles plopp machen und es ist alles fort. Ich habe das Beispiel schon mal erzählt. Ich habe erlebt, wie Geld von heute auf morgen nichts mehr wert sein kann. Ich bin in einem Land aufgewachsen, in dem der Kommunismus lange geherrscht hat. Später dann war es nicht mehr der Kommunismus, es gab eine Revolution. Yay, Kapitalismus ist irgendwie letztendlich auch nicht so geil. Es sind immer noch die gleichen Leute an der Macht. Aber es hat Auswirkungen. Und ich habe als Kind bei meiner Oma, die immer super sparsam war, ein Bündel Scheine gefunden. So ein Bündel Scheine. Lei, also rumänische Lei. Die waren seinerzeit echt viel wert. Sie wollte es besitzen, sie wollte es zusammenhalten, sie wollte auf der sicheren Seite sein und immer ein bisschen was zur Seite legen. In dem Moment, wo wir es gefunden haben, war das Spielgeld. Es war nichts mehr wert. Wir Kinder haben es zum Spielen benutzt und die Nachbarn haben über sie gelacht. Weil sie gedacht haben, ja, die wollt immer alles schön beisammen halten. Bitte? Nee, da war nichts mehr mit Umtauschen. Etwas, was sie so schnell angehäuft hatte, war so schnell nichts mehr wert. Erschreckend, oder? Wirklich erschreckend. Etwas, was uns Sicherheit vorgaukelt, kann ganz schnell verpuffen. Und es ist letztendlich ein Götze, dem wir dann dienen. Und Paulus ist so ziemlich krass. Und sie schreibt dann, wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Punkt. Das sind so die Bibelstellen, die finden wir tendenziell ein bisschen unangenehm. Und dann schreibt er, hey, auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Darum kreisten eure Gedanken, damit hat sich euer Körper beschäftigt, euer Nervensystem, eure Ideen, alles hat euch beschäftigt gehalten. Und darum soll es eigentlich nicht gehen. Doch jetzt legt das alles ab. Und dann zählt er noch eine ganze Reihe an Sachen auf. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. So, und da hat Paulus mich dann. Bei den anderen Sachen kann ich nämlich noch sagen, voll legal, ich bin voll großzügig. Und bin ich auch gerne, fällt mir relativ leicht. Aber Zorn, Aufbrausen, uff, das sind Themen, die beschäftigen mich so sehr. Und dann lese ich das und denke, ja, Paulus schreibt so locker flockig, leg das doch ab. Jetzt mach doch mal. Leg das doch mal ab, Völke. Belügt einander nicht mehr. Ja, und jetzt kommt ein Bild, das er verwendet. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert. Damit meinte er uns. Also, nur damit ihr Bescheid wisst, damit bist du und ich gemeint. Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Und das finde ich total spannend. Ich mag diese Metapher, die Paulus hier verwendet. Nämlich, dass wir das Alte ausziehen wie ein Kleid. Wie ein Kleid, das uns nicht mehr passt. Wie ein Kleid, das uns nicht mehr steht. Wie ein Kleid, das uns nicht mehr kenntlich macht als die, die wir eigentlich sind. Nämlich als Menschen, die von Gott erneuert worden sind. Als Menschen, denen Gott Würde zurückschenkt. Als Menschen, die Gott heiligt. Und wir ziehen ein neues Kleid an, nämlich ein Kleid, das uns als Heilige, als Könige, als Priester auszeichnet. Und Paulus schreibt dann, dass dieser neue Mensch, den Gott in uns schafft, dass er fortwährend erneuert wird. Wir denken nämlich ganz oft, einmal gemacht, wir haben Übergabegebet gesprochen, war alles erledigt. Ich finde, in der Bibel zeigt sich, wie prozessorientiert Gott eigentlich ist. Und an solchen Bibelstellen wird es besonders deutlich, finde ich, dass Gott prozessorientiert mit uns unterwegs ist. Jesus ist derjenige, der seinen Part erledigt, nämlich zu sagen, ich mache einen neuen Menschen aus dir. Ich mache jemanden aus dir, der es würdig ist, das alte Kleid auszuziehen und das neue anzuziehen. Und den Rest, den machst du. Gott ruft uns in eine Selbstverantwortung hinein. Gott ist kein Vater, der sich zurücklehnt und sagt, ich mache jetzt alles für dich. Das schaffst du doch eh nicht. Kannst du doch eh nicht. Sondern Gott ist jemand, der von Anfang an, erstes Kapitel, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich. Gott schafft uns nach seinem Bild. Gott schafft uns auf Augenhöhe für sich. Und hier wird nochmal deutlich, wie sehr er uns in die Eigenverantwortung mit hineinnimmt. Denn Paulus schreibt, zieht das doch an. Lass das los. Mach stattdessen das. Zieh das doch an. Und das wird so praktisch für meinen Alltag. Es wird ganz praktisch für mich, dass ich merke, es geht nicht um irgendwelche theologischen Konstrukte, sondern es geht darum, dass Christus durch mich sichtbar wird, dass ich Gott immer ähnlicher werde und dass er immer mehr durch mich sichtbar wird. Das bedeutet aber für mich, wenn ich an der Habgier nicht herausgefordert bin, weil ich recht großzügig bin und sage, hier, kannst du haben, ich bin spätestens beim Thema Zorn und Aufbrausen echt herausgefordert. Das sind meine Baustellen. und Gott mutet mir zu, an diese Baustellen ranzugehen, schnippt nicht mit dem Finger und macht das so magisch alles weg, sondern er mutet mir zu, hinzuschauen. Er mutet mir zu, meine dunklen Flecken anzuschauen und zu sagen, möchte ich das angehen, möchte ich das ausziehen? Gott ist prozesshaft an diesem Punkt mit mir unterwegs und er möchte mich fortwährend daran erneuern. Beispiel aus dem Anfang unserer Ehe. Keine Ahnung, was war, aber wir hatten ein bisschen Zoff miteinander, Jörn und ich. Es ist schon fast 20 Jahre her, kann ich gut erzählen. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es zu dieser Situation kam. Ich weiß nur, dass ich so sauer geworden bin, dass ich so gemacht habe. Und der Jörn völlig verdutzt da saß und sich gedacht hat, was war das denn? Das ist furchtbar. Klingt jetzt lustig. Ist überhaupt nicht lustig. Ist häusliche Gewalt. Also kannst du doch auch nicht schönreden. Bloß weil er ein Mann ist, ist das nicht witzig. Und das ist eine dunkle Stelle in mir. Da muss Gott ran. Gott muss an diese und Gott ist ein Gentleman. Er möchte, dass ich ihn einlade und ihm den Raum öffne, an diese Stellen ranzugehen. Er nimmt mich in die Selbstverantwortung mit hinein. Mich nämlich neu anzuziehen, abzulegen, stattdessen umzudenken und neu zu machen. Vielleicht zum Beispiel auch, wenn ich frustriert bin, nicht passiv-aggressiv zu werden, sondern zu sagen, ich möchte mich hinsetzen und konstruktiv Dinge angehen. Das kostet richtig viel Kraft. Da nicht Zorn Raum zu lassen, sondern zu sagen, ich spüre der Heilige Geist, er sagt was. Völke, du bist zornig. Leg den Zorn ab. Bringt er dich gerade weiter? Nein. Leg ihn ab. Wir gehen konstruktiv an Dinge ran. Und so ist die Prinzipien des Reiches Gottes nämlich, die brechen sich dann in unserem Alltag Bahn. Im Natürlichen würde man sagen, wieso, der ist mir doch doof gekommen, dann kann ich dem doch genauso doof kommen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hast du einen Zahn verloren? Nein, hast du nicht. Ist doch noch alles gut gegangen. Die Prinzipien des Reiches Gottes setzen aber nicht mehr auf Rache und Vergeltung, sondern die Prinzipien des Reiches Gottes setzen auf Vergebung, auf Versöhnung, auf Hingabe, auf Liebe, auf Güte, auf Barmherzigkeit. Boah, ist das unangenehm und anstrengend. Nee, ist es nicht. Doch, es fühlt sich manchmal unangenehm an. Aber der Outcome hinterher ist wunderbar und wunderschön. Und Menschen entdecken etwas. Es hat insofern Auswirkungen, dass, wie wir verändert werden, sichtbar wird. Es hat, Paulus schreibt hier, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Damit wir Gott immer besser kennenlernen. Genau, und dann sagt Paulus, also das war das eine, lasst das sein, weil ihr neue Menschen seid, weil Christus euch erneuert und fortwährend an euch dran ist. Und stattdessen kommt Folgendes. Und dann sagt er, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Das ist seine Prämisse, geliebt zu sein von ihm. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi, zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Und die ganze Weisheit ist der Heilige Geist, der in uns ausgegossen ist. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Und jetzt kommt dieser Vers, der sehr bekannt ist. Paulus schreibt hier, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Und das ist natürlich ein massiver Anspruch, der uns herausfordert. Aber man kann ja sein Denken ein bisschen trainieren. Es gibt diese What Would Jesus Do Bändchen. Die kennt ihr bestimmt. Also, die habe ich als Teenie getragen. Und es war für mich immer so eine Erinnerung, auch in meinem Alltag, so, den ich manchmal sehr herausfordernd fand. Ich habe es ernst genommen, Jesus nachzufolgen. Ich wollte Jesus wirklich voll aufrichtig nachfolgen und fand es manchmal so als junger Mensch einfach irre herausfordernd, weil ich an Punkte in meinem Leben kam, wo ich wusste, das ist irgendwie, stimmt es nicht so mit meinen Überzeugungen überein. Gar nicht so sehr als Regelwerk, sondern weil ich gemerkt habe, es ist etwas, was Gott in mich hineingelegt hat. Und das war für mich die Erinnerung. Und so können wir uns daran erinnern, dass alles, was wir tun und sagen, also unser ganzes Leben, soll so stattfinden, als würden wir Jesus repräsentieren. Es soll in seinem Namen ja stattfinden. Also, das heißt für mich, ich bekomme Vollmacht. Gott stellt mir einen Blankoscheck aus und sagt, hier ist meine Unterschrift drunter. Und du darfst damit handeln, als wärst du ich. Jörn und ich, wir sind Vormünder unserer Kinder. Wir dürfen in deren Namen handeln und in deren Sinne handeln. Und so dürfen wir auch im Namen Jesu handeln. An seiner Statt. Und das ist, je nachdem, wie ich das höre, baut es entweder einen massiven Druck bei mir auf und ich denke, puh, dann mache ich lieber nichts und lehne mich zurück. Oder aber ich höre es unter der Prämisse, dass Gott sagt, ich hab dich lieb. Du bist mir wertvoll. Ich gebe mich hin für dich. Ich heilige dich. Ich verändere dich. Wenn ich das unter der Prämisse höre, dann ist es nämlich eine Einladung. Dann ist es eine Einladung zu sagen, hey, komm näher zu mir. Lern mich besser kennen. Und es fällt dir immer einfacher, so zu tun, nicht so zu tun, sondern so zu handeln wie ich, weil ich es bin, der in dir größer wird, der in dir Raum einnimmt. Das, womit ich mich beschäftige, das wird in mir groß. Das, womit ich mich beschäftige, nimmt Raum in meinen Gedanken ein. Das, womit ich mich beschäftige, aber nimmt nicht nur Raum in meinen Gedanken ein, sondern es fängt Raum in meinem Körper einzunehmen. Beispiel. Ich mag total gerne Dokumentation und guck mir auch gerne so Naturdokumentationen an. Und eine Zeit lang habe ich die richtig gesuchtet. Ich habe eine Doku nach der anderen geguckt. Und habe irgendwann mal festgestellt, dass sich so eine Hoffnungslosigkeit in mir breit macht. Warum? Weil die sich alle damit beschäftigten mit Graderhöhung auf der Erde, die Polkappen schmelzen ab, die Eisbären verhungern. So, halt lauter solche Sachen. Und was ich gemerkt habe ist, mein Konsum an der Stelle, das womit ich mich beschäftige, prägt mich. Denn es hat mich richtig nervös gemacht. Also ich bin so ein Typ, der wird schon sehr berührt von Dingen. Und ich habe für mich gemerkt, ich muss meinen Fokus an der Stelle verändern. Das heißt ja nicht, dass ich Klimaleugnerin bin. Bin ich nicht. Und es ist eine Tatsache, meine Schwester sitzt da oben in Hammerfest, schwitzt sich einen ab teilweise und sagt, es ist völlig unnatürlich, dass es hier so warm ist. Das ist eine Tatsache. So. Aber wenn das mein Fokus ist und mich so viel beschäftigen kann, dann merke ich, dass die Hoffnung in mir davon aufgeschlürft wird. Mein Fokus ist aber nicht das, sondern mein Fokus ist Jesus. Und in dem Moment, wo ich bei Jesus bin und auf Jesus schaue und Jesus vertraue und sage, weißt du was, es ist doch auch deine Schöpfung. Was sind denn deine Ideen dazu? Kommt eine neue Kreativität in mich, da kommt eine neue Freiheit in mich, da kommt ein neuer Mut in mich, da kommt auch manchmal eine neue Trotzkraft in mich rein. Ich sage, weißt du was, ich gebe die Hoffnung nicht auf, bloß weil ich mir lauter Sachen eingezogen habe, die sagen, pff, eh zu spät. Sondern ich schaue auf dich, Jesus. das, was uns, und ich glaube, das ist die Essenz dessen, dieses Textes, das auf dieser Welt, was uns beschäftigt, halten möchte, sei es das Handy, sei es Dokus, die uns in die Traurigkeit führen oder sonstiges, finanzieller Erfolg, dem wir hinterherhechten und. Alles für sich so einzeln ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, reich zu sein. Absolut nicht. Aber wenn das dein Hauptfokus im Leben ist und das dich beschäftigt hält, dann ist das herzlich wenig. Denn es kann so schnell weg sein. Sich gesund zu ernähren ist sogar super. Hey, das ist der Tempel des Heiligen Geistes, den du da pflegst. Aber wenn das der Hauptfokus deines Lebens ist, dann ist das zu wenig fürs Leben. Unser Hauptfokus darf Jesus sein und nicht das, was uns ablenkt von unserem eigentlichen Auftrag. Und unser eigentlicher Auftrag ist es, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Mein Auftrag ist es, dem Bild Christi immer ähnlicher zu werden. Und den Rest macht er dann wiederum. Den Rest, da lädt er mich ja dann wiederum ein. Und auch da wieder, da darf ich mich zurücklehnen und entspannen. Der Heilige Geist bereitet Dinge vor und ich stapfe in die Stapfen hinein. Der Heilige Geist bereitet eine Party mit 70 Mann vor und der Tom setzt sich hin und quatscht halt mit den Leuten. War nicht anstrengend und schwer. Mal so als Beispiel. Es ist die Einladung Gottes an uns, uns erneuern zu lassen. Es ist die Einladung Christi an uns, uns verändern zu lassen. Es ist die Einladung Christi an uns, immer mehr einzusteigen in dieses Geheimnis, was es bedeutet, von ihm frei gemacht zu sein. Auch frei von Geltungssucht, frei von Habgier, frei von Zorn, frei von aufbrausend sein, frei von Depression, frei von. Und auch an der Stelle, ich habe es gesagt, ganz vieles davon ist prozessorientiert. An einer anderen Stelle schreibt Paulus, dass wir uns jeden Tag das Kleid neu anziehen. Fortwährend werden wir, also immer und immer und immer und immer wieder, ist der Heilige Geist da dran. Die Voraussetzungen dafür schaffte Jesus. Die Voraussetzung dafür schafft Jesus dadurch, dass er für uns ans Kreuz geht und sagt, ich gebe mich für dich hin. Aus Liebe. Lasst uns niemals vergessen, dass das seine Motivation war. Nicht Verzweiflung, nicht, boah, mach ich's halt selber, sondern tiefe Barmherzigkeit, tiefe Liebe, tiefes Mitgefühl für dich und mich. Tiefe Bereitschaft zur Hingabe. Er schafft die Voraussetzungen für dich und mich, dass wir heilig sein können. Dass wir Könige und Priester sind und nicht mehr Bettler und Hinkende. Das schafft Jesus und gleichzeitig lädt er uns ein. Gleichzeitig lädt er uns ein in eine Selbstverantwortung zu sagen, mach dich doch auf. Mach dich doch auf und lass mich mit dir hinschauen. Lass uns hinschauen, wo du Veränderung brauchst. Lass uns hinschauen, wo du Heilung brauchst. Lass uns hinschauen, wo da noch Schmerz ist. Lass uns hinschauen, wo du vielleicht noch etwas Altes anhast, vielleicht so ein Unterhemd, das kneift und drückt und es passt dir eigentlich gar nicht mehr. Da hast du was mit dir rumgeschleppt, das gehört dir überhaupt nicht mehr. Zieh's doch aus. Zieh's aus und fühl dich frei. Wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, finde ich, dann passt das ganz gut. Es passt nämlich dahin zu sagen, Jesus gibt sich hin für mich. Gibt sich hin für mich, dass ich Freiheit erleben kann, dass ich Erneuerung überhaupt erleben kann. Und er lädt mich ein in seine transformatorische Kraft. Er lädt mich ein, ihn zu verstoffwechseln. Er lädt mich ein, seine Güte zu schmecken, zu empfangen. Und dann bleibt sie aber nicht bei mir, sondern ich darf sie verstoffwechseln und es fließt wieder weiter aus mir heraus. Was für eine tolle Partnerschaft geht Jesus da mit uns ein. Im Englischen heißt es Communion, Gemeinschaft. Jesus geht mit uns eine Gemeinschaft ein und gleichzeitig schenkt er uns als Gemeinschaft.